Wenn alle Menschen auf der Welt aufhören würden, Tierprodukte zu verwenden, was sie ja heute könnten. Also heute Abend kann das jeder machen. Und es gibt keinen Nachteil. Es gibt nur Vorteile. Das muss man sich mal vorstellen. Also welche Lebenstechnik hat keine Nachteile und nur Vorteile? Also ich kenne keine andere, außer sich pflanzlich zu ernähren.
Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Klima am Tisch. In diesem Podcast geht es um Nachhaltigkeit, Ernährung, Klima und es geht immer wieder auch um Kommunikation. Denn um Lösungen für solche Themen und Probleme wie die Klimakrise zu finden, müssen wir irgendwie auch miteinander reden. Ich bin Gina Enslin, ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz. Und Veganz kann euch ein bisschen dabei helfen, klimafreundlicher zu essen und zwar mit veganen Produkten. Und jetzt begrüße ich meinen Gast in dieser Folge, beziehungsweise ich stelle ihn erstmal kurz vor. Bei mir ist heute Marc Benecke. Er ist Kriminalbiologe und zwar Experte für Entomologie. Können wir ja vielleicht gleich nochmal kurz drüber sprechen, was das genau ist. Er hat auf seinem Gebiet diverse Ausbildungen absolviert. Er publiziert auch natürlich Artikel, Sachbücher, Kinderbücher. Er ist außerdem Politiker bei der Partei und macht einiges mehr. Marc ist heute hier, nicht nur, weil er so viele verschiedene interessante Sachen macht, sondern auch, weil er vegan lebt und sich sehr stark für Tierschutz einsetzt. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke, dass ihr den schönen Podcast macht.
Ich habe gerade schon ein paar Sachen aufgezählt, die du so machst. Ich bin aber natürlich bei meiner Recherche noch auf unzählige weitere Professionen und Hobbys von dir gestoßen. Du bist unter anderem Mitglied der Sherlock-Holmes-Gesellschaft, der Deutschen Zoologischen Gesellschaft, Präsident der Transylvanian Society of Dracula. Ich habe mich gefragt, wie sieht denn dein Alltag so aus? Wie kriegst du das alles unter?
Ich mache einfach das, wozu ich Bock habe. Da gibt es kein Geheimnis. Alltag haben wir natürlich bei uns im Labor nicht, dass immer was Neues passiert. Lauter unvorhergesehene Sachen. Wir wissen ja nicht, womit vorher die Menschen kommen. Es ist ja nicht wie in der Behörde oder so, wo du zumindest grob abschätzen kannst. Sagen wir mal, du arbeitest jetzt bei, weiß ich nicht, mit Nummernschildern oder so. Weil da kannst du ja ungefähr grob planen, was so im Jahr passiert. Aber bei uns müssen wir sowieso immer uns jeden Tag einfallen lassen, was wir machen, sammeln wir Spuren ein, lassen wir uns die schicken, fahren wir irgendwo hin, um die Spuren einzusammeln, ist irgendwo ein Vortrag. Also das ist total, durcheinander wäre das falsche Wort, aber wir müssen halt immer laufend die ganze Zeit überlegen, was wir jetzt als nächstes machen und wie wir das alles schön ineinander verschachteln können.
Weil es klingt ja so ein bisschen so, als würdest du, hättest du so ganz, ganz, ganz viele Sachen, aber das ist schon eigentlich, du hast einen Hauptberuf und dann hast du sehr viele Hobbys, kann man das so sagen?
Nö, eigentlich habe ich überhaupt keine Hobbys. Also ich betreibe das alles mit gleichem Aufwand und Ernst. Also wenn ich jetzt meinetwegen in Sherlock Holmes Büchern nachgucke, wie die kriminalistischen Methoden funktionieren, dann gehe ich, das können jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht hören, aber du kannst es sehen, weil wir über Zoom uns sehen können. Dann habe ich da hinter mir, siehst du, rot so Bände stehen, das ist das Archiv für Kriminologie. Und da gucke ich das dann durch, zusammen mit meiner Mitarbeiterin der Tina, seit irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts, welche Techniken da angewendet wurden. Daneben steht in Blau die Kriminalistik. Das ist auch so eine Zeitschrift, da kannst du das auch schön sehen. Und so gesehen, eigentlich ist das für mich alles dasselbe. Also ich mach's ernst und wenn mal ein Abgrund sich auftut, der dann vielleicht auch lustig ist, dann überlegen wir uns halt auch hier im Team, ob wir den überhaupt so darstellen wollen. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade, also wir haben jetzt gerade aufgehört für den Podcast, eine Veröffentlichung über Menschen, die denken, dass sie Insekten und andere Lebewesen unter der Haut oder im Körper haben. Und es ist halt nicht lustig dann für die Leute. Und da machen wir dann halt auch keine humorvollen Anmerkungen zu.
Du beschäftigst dich sowieso viel mit Insekten, oder? Das ist doch dein Fachgebiet.
Ja, mein Hauptberuf ist, mit Spuren zu arbeiten. Also zum Beispiel Blut, Haare, Sperma, Urin und so weiter. Und dazu zählen dann auch Insekten. Das sind die sogenannten biologischen Spuren. Dafür bin ich öffentlich bestellt und vereidigt, auch als einziger in Deutschland, für Sicherung, Untersuchung und Auswertung dieser Spuren. Und die Insekten sind das, was so ein bisschen bekannter ist, weil das sich vielleicht spannender anhört, als was zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren oder in den letzten 2 Jahren sehr wichtig war. Wie kann sich Erbsubstanz übertragen, während du eine Zeitung liest oder wenn du irgendwo einen Duschvorhang einbaust? Bleibt dann deine Erbsubstanz dort und wenn dann jemand da getötet wird, ne, wie kann man dann ausschließen, dass du das nicht warst, weil jetzt ja deine Erbsubstanz da ist? Das hört sich im ersten Moment ganz spannend an, aber die Erfahrung ist, wenn du da länger als 2 Minuten mit jemandem drüber redest, dann schweifen die Gedanken der Leute ab und dann hören die halt einfach nicht mehr zu. Und obwohl sie behauptet haben, sie fänden es mega spannend und die Insekten scheinen sich da irgendwie mehr einzuprägen, so kommt das also, dass da schon ganz früh, also schon in den 1990er Jahren, da die damals noch die Printzeitungen und Printjournale geschrieben haben, der Herr der Maden und irgendwas mit Insekten halt und so. Aber eigentlich ist das eigentlich nur eine biologische Spur von denen, aus so einem bunten Strauß von biologischen Spuren, die wir hier im Labor versuchen abzudecken.
Und das ist jetzt ja vielleicht eine komische Überleitung von den Insekten zu den Tieren. Du bist ja ganz engagiert auch im Tierschutz. Wo kommt das bei dir her? Was ist die Geschichte dahinter?
Nee, ich finde die Überleitung gar nicht komisch. Also Insekten sind Tiere, die sind auch von den größeren Lebewesen. Also wenn wir jetzt mal nicht von Schleimpilzen und Amöben und Bakterien und sowas reden, aber und anderen Pilzen, dann sind das die Hauptlebewesen auf dieser Erde. Also der größte Anteil der Biomasse und der Artenvielfalt, auch im Vergleich zu Pflanzen wohlgemerkt, ist insektös, ja, oder spinnig. Also das sind die sogenannten Kerbtiere oder Gliedertiere oder Arthropoden, Gliederfüßler. Und das ist eigentlich für mich schwer verständlich, warum wir trotz dieser Aktionen, die ich mit dem NABU schon seit ein paar Jahren mache, den Insektensommer, wo die Leute also Insekten sich angucken oder auch im Internet, wo wir eigentlich hauptsächlich Befunde und Befunde der Menschen, die uns dann Tiere einschicken können, das könnt ihr auf Insta sehr gut sehen bei mir, da kann man das ja so durchscrollen, da seht ihr hauptsächlich ab und zu auch mal ein paar tote Schweinswale oder irgendeine verfaulte Maus oder sowas, aber meistens sind wirklich Insekten. Wie man da nicht sehen kann, dass das ein riesiges Netzwerk des Lebens und des Kreislauf des Lebens ist, das ist für uns als Biologen und Biologinnen total merkwürdig. Also wir haben hier im Labor auch wirklich Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass Menschen das nicht sehen. Also dass sie immer denken, wir leben auf einer Menschenwelt. Also das ist ja absoluter, kompletter Schwachsinn. Also das ist so dumm und falsch und auch entfremdet von der Umwelt. Also alleine, wenn ich Laub zusammenkehre, meinetwegen, und sei es auch nur jetzt, wenn ich in der Großstadt wohne, im Hof, wo meine Fahrräder stehen, und ich gucke da mal ein bisschen hin, dann sehe ich doch, dass da auch was rumkrabbelt und lebt. Und ich weiß nicht. Also für mich ist das halt klar, dass das auch Lebewesen sind. Und was ich auch gar nicht verstehen kann, also das habe ich früher schon nicht verstanden, verstehe ich auch heute nicht, wie Menschen dann der Meinung sind, dass man die Tiere halt irgendwie verwenden oder benutzen oder einspannen darf. Also wenn ich jetzt natürlich irgendwo in einer Region bin, wo im Winter nichts wächst, also keine Pflanzen, okay, dann muss ich irgendwas haben, was ich lagern kann. Das waren dann früher halt Würste, also Salamis zum Beispiel oder Käse oder irgendwas, was mich über den Winter bringt oder Stockfisch oder gedörrtes Fleisch, gedörrte Fische, oder eingemachtes, aber da sind wir dann eigentlich auch schon wieder bei Obst und Gemüse. Wobei früher auch Fleisch eingemacht wurde, muss man dazu sagen. Also in diesen Gläsern, die man heute noch so kennt, vielleicht von Urgroßeltern oder aus, weil es mal zwischendurch in Berlin mal cool war, ein Jahr lang auch mal was selber einzumachen, da würde das auch schon gehen. Aber da sehe ich ja noch ein, dass man dann tierische Produkte irgendwie eingelagert hat. Aber heutzutage ist das ja Quatsch und damit sehe ich keinen Grund mehr, warum man Tiere halt irgendwie verwenden oder ausbeuten oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll, benutzen soll, ja.
Ja, aber es ist eigentlich interessant, was du sagst. Es ist sozusagen nochmal so eine ganz große, nochmal eine ganz große andere Population gibt von Erdenbewohnern, nämlich Insekten, die wir ja also die man vielleicht so klassischerweise im Tierschutz auch gar nicht mitdenkt oder die man halt nicht wahrnimmt, ne?
Ah, ja, da hast du natürlich recht. Das war auch ein sehr dickes Brett. Also die Klimaleute, die zusammenzubringen mit den Tierschutzmenschen, die auch von Hühnern, Schweinen und so weiter kommen. Und dann eben die reinen Artenschützer, die jetzt alle eingesehen haben. Also Originalzitat vom WWF zum Beispiel, wir haben keine einzige Tierart gerettet. Ne? Das ist eine offizielle Stellungnahme. Und die alle zusammenzubringen, also die großen Tiere, die knuddeligen Tiere, dann die, mit denen man Mitleid hat im Zoo oder so, vielleicht auch die Tiger oder so, die jetzt vielleicht nicht gerade knuddelig sind, außer für kleine Kinder. Und dann eben auch die Insekten. Also das ist sowieso, so bin ich da überhaupt reingestolpert, weil ich das gar nicht, ich wusste das nicht, dass die sich nicht kennen. Die kennen sich überhaupt nicht, also die reden auch gar nicht miteinander. Und dann war ich mal beim Kongress, den der NABU veranstaltet hat, und da ging es ums Insektensterben. Und das war ja ein sehr deutsches Thema, weil die Kollegen und Kolleginnen aus Krefeld da eine Studie gemacht haben vor ein paar Jahren und die gingen dann um die Welt. Und dann habe ich festgestellt, okay, noch nicht mal die wird international wahrgenommen. Und dann war ich halt einfach immer da. Und irgendwann haben dann die Leute gesagt, okay, pass mal auf, wir haben den Eindruck, du raffst das gar nicht, wie das hier funktioniert. Also das ist einerseits ein Wohltätigkeitsbusiness, wo einfach Leute von leben, wo die angestellt sind, wo es Firmen gibt und Spenden sammeln. Dann auf der anderen Seite ist es ein Tierschutzbusiness. Dann hast du auf der anderen Seite die ganzen engagierten Menschen, die keinen Cent dafür kriegen und die dann Tauben retten und alles Mögliche. Und jetzt kommst du auf einmal und bringst das mit Klimaschutz und Insekten zusammen. So, dann musst du jetzt mal einen Vortrag halten, weil wir haben bei uns keinen, der das machen könnte. Also so bin ich da überhaupt reingestolpert. Ich bin ja hauptsächlich in Spurenkundler, ne, für biologische Spuren. Und das ging dann sehr schnell. Also der letzte Vortrag, also wir reden jetzt ja gerade Ende August 2022 miteinander, der war ja vor wenigen Wochen im Europaparlament. Da war ich dann auf einmal der im Europaparlament und dann haben die zu mir gesagt, Marc, du weißt aber schon, dass du der Erste warst, der jemals im Europaparlament über Insektensterben geredet hast. Und dann habe ich gesagt, ja witzig, das war 2018, glaube ich, oder so. Und jetzt bin ich auch der Letzte, weil jetzt ist es ja eh vorbei, ne? Jetzt fliegt es uns ja eh um die Ohren. Also da ist dann so ein bitterer Witz so daraus entstanden, ne? Der Marc hat den ersten und letzten Vortrag dazu gehalten. Aber auch die politische Verknüpfung wird häufig nicht gewünscht. Ich war zum Beispiel in Stuttgart bei so ganz, ganz, ganz gründlichen schwäbischen Kollegen und Kolleginnen dabei, die Insektenstudien gemacht haben über das Verschwinden der Insekten. Und da waren Politiker dabei, weil die ja einen grünen Ministerpräsidenten haben oder hatten. Ich weiß nicht, ob der immer noch ist. Und die haben sich geweigert. Also da kam so ein Profi-Politiker, hat ganz ehrlich geredet und gesagt, wir machen eine Kampagne, so nennt sich das, ne? Die kommt, also das kennt man so aus dem Werbe- und Rumlaberbereich, ne? Eine Kampagne. Und das machen die Politiker und Politikerinnen auch. Das soll die Bevölkerung aber natürlich nicht so als Kampagne wahrnehmen, sondern als politischen Willen. Und dann waren diese aufrechten Schwäbinnen und Schwaben, das werde ich nie vergessen, die waren empört und haben gesagt, wir machen keine politische Kampagne mit. Wir sammeln gerne Insekten und liefern Daten, aber wir lassen uns hier nicht politisch einspannen. Und dann habe ich noch so gesagt, ihr wisst aber schon, dass das die einzige und letzte Chance ist, die ihr kriegen werdet, dass mal ein echter Berufspolitiker jetzt hier im überhitzten Keller des Naturkundemuseums sitzt, haben die gesagt, ist uns egal, machen wir nicht. Ja, und dann habe ich es halt gemacht.
Und vielleicht, ich meine, jetzt hast du den Vortrag ja als erster und letzter gehalten, aber vielleicht magst du dazu noch mal kurz was sagen, wie denn eigentlich der Zusammenhang ist, den du da sozusagen als erster auf dieser Bühne hergestellt hast. Also was haben Insekten und Klimawandel miteinander zu tun? Und warum fliegt es uns jetzt um die Ohren?
Ja, also die ursprüngliche Idee war, die Insektenstudie und die Artensterbensstudien einfach mal vorzustellen im Europaparlament, weil ich mir gedacht habe, okay, es kann ja jetzt nicht sein, dass die da immer über die wirtschaftlichen Dinge reden, aber vergessen, dass wenn du nichts mehr zu essen hast, dann sind die wirtschaftlichen Dinge auch ziemlich egal, weil ohne Nahrung hast du dann andere Probleme, als ob deine Firma noch hohe Umsatzrenditen oder Margen oder wie auch immer das alles heißt, machen. Dann damals war das mit dem Wasser noch nicht so ganz klar. Also jetzt wissen wir ja, seit die NASA die Daten alle veröffentlicht hat und die wissenschaftlich veröffentlicht sind, also seit wenigen Wochen, dass wir auch ein viel größeres Süßwasserproblem haben, als wir bisher dachten. Gar nicht durch Dürre, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern durch das Rauspumpen des ganzen verfügbaren Wassers. Und so aus der Ecke kam das. Dann dachte ich mal, ja, machst du das ein bisschen. Das habe ich auch noch sehr sexy gemacht damals, so mit ganz vielen Anknüpfungspunkten, die leicht verstehen können. Und jetzt vor ein paar Wochen habe ich es dann so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse jetzt mal die Anknüpfungspunkte weg, weil das ja scheinbar niemanden interessiert. Und auch, dass das lebensbedrohlich ist und dass das ein Hothouse wird, das habe ich damals schon vorgestellt. Das ist auch so eine wichtige Überlegung, dass wenn alles immer heißer wird, was ja jetzt diesen Sommer 2022 jetzt auch der letzte Mensch begriffen hat, dass wir dann auch schon Infrastrukturprobleme geben. Ich war am heißesten Sommer und am heißesten Tag, der jemals gemessen wurde in England, war ich in London. Man muss es erlebt haben. Ich saß mit meiner Frau dann in King's Cross, weil wir uns nicht mehr bewegen konnten, das so heiß war das, und haben da runtergeguckt auf die Gleise und auf die Anzeigen und auf einmal sind wirklich alle Zugverbindungen zunächst mal nach Nordengland ausgefallen. Und dann haben angefangen, die Gleise zu brennen. Dann wurde eine Brücke außer Betrieb genommen und mit einer Kühlanlage versehen. Und diese Infrastrukturprobleme, die ist dann völlig egal, wer du bist und was dich interessiert. Das ist der Teil, den man gerade noch rafft. Und dass aber die Insekten zum Beispiel und alle anderen Tiere uns das schon seit Jahrzehnten mitteilen, dadurch, dass sie einfach verschwinden mit einer Geschwindigkeit, die schnellste ist, seit Menschen auf der Erde leben. Wir leben im größten Artensterben, seit es Menschen auf der Erde gibt. Da dachte ich so, okay, das kann man doch mal zusammenbinden, weil Hitze, Dürre, Wasserverbrauch, wirtschaftliche Probleme, Infrastrukturprobleme, das begreift ja jeder. Man sollte es vielleicht nur mal anhand von wissenschaftlichen Daten erklären, ohne immer aufgeregt das in eine Richtung rinnen zu lassen. Und dann habe ich das einfach zusammengebunden. Mehr war es gar nicht. Also man könnte sagen, ich habe da so eine Art journalistische Technik angewendet und habe gesagt, okay, wir bleiben jetzt mal alle ganz ruhig, wir hören uns jetzt einfach mal an. Ich zeige euch nur Tatsachen, ich äußere keine Meinung zu dem Thema, sondern ihr Meinung könnt ihr euch selber alle bilden, ihr seid alle erwachsen und fertig. Also das ist der jedem seit 50 Jahren bekannte Zusammenhang. Vor 50 Jahren gab es schon die ersten Riesendemos. Also ich war in Berlin bei der großen Fridays-Demo, das war die größte Demo, die ich in meinem Leben gesehen habe. Die wurde auch von der Presse überhaupt nicht beachtet. Du findest fast nichts in der Presse darüber. Unfassbar. Also wenn ich nicht da gewesen wäre, hätte ich gedacht, es hat nicht stattgefunden. Wirklich unfassbar. Und da, wo Greta auch da war. Und diese Demos haben auch schon vor 50 Jahren stattgefunden. Also jeder weiß das seit 50 Jahren. Und ich wollte das dann einfach nochmal zusammenbinden, wollte sagen, okay, passt auf, liebe Jüngere, lasst euch keine Scheiße erzählen von den über 30-Jährigen, die lügen euch einfach an. Und erst recht nicht von den über 50-Jährigen, die lügen euch auch an. Jeder wusste es, ich kann das beweisen durch die Veröffentlichungen von damals und jetzt, damit es spannend wird, zeige ich euch mal die Veröffentlichungen aus dem letzten halben Jahr, damit das einfach nicht so wirkte wie der Opa erzählt jetzt was von früher. Und da sieht man halt, egal wo man hinguckt, Pflanzen, Tiere, Infrastruktur, Wirtschaft, Wasser, dass wir halt genau da gelandet sind, wovor wir 50 Jahre lang halt gewarnt haben.
Ja, aber komischerweise dann doch nicht genug Angst haben oder hatten, dass es dann was verändert, weil es ist ja, wenn es bekannt ist und trotzdem irgendwie keine Reaktion hervorruft, woran liegt das?
Nee, Menschen ist einfach scheißegal. Mit Angst erreichst du nichts. Also wenn es Angst gäbe, würden die Leute auch keine Kriege mehr führen oder Atomsprengköpfe, die schon mal vom Laster fallen, ernst gemeint, kein Witz. Und dann sagt man so, ja, sorry, und lädt den wieder auf und so weiter. Also das gäbe es dann alles nicht. Also Angst ist nicht das Problem, sondern dass Menschen alles einfach komplett scheißegal ist. Das ist das Problem. Mit Angst bist du noch nie dagegen angekommen, noch nie.
Und kann man irgendwie dagegen ankommen?
Ja, weiß ich nicht. Ja, also eine Technik, weiß ich nicht. Also ich denke, das ist wie in der Biologie, in der Evolution. Du musst halt sehen, was sich durchsetzt. Ne? Also es wird halt alles auf den Markt geworfen und das, was funktioniert, setzt sich durch. Zum Beispiel Veganz hat es ja live erlebt. Da gab es ja zuerst die ganzen, nennen wir es mal Restaurants oder so, oder wo du dir Suppe kaufen konntest, Sandwiches, solche Sachen, Kuchen. Und aus wirtschaftlichen Gründen hat Veganz dann entschieden, das wieder einzuschmelzen und stattdessen in die Märkte zu gehen, also in die Supermärkte und so weiter. Und dann hat der Chef ja auch gesagt, das lohnt sich für uns mehr. Also da sieht man ja, das ist evolutiv. Und natürlich ist das die beste Klimaschutzmaßnahme, weil wenn alle Menschen auf der Welt aufhören würden, Tierprodukte zu verwenden, was sie ja heute könnten. Also heute Abend kann das jeder machen. Und es gibt keinen Nachteil. Es gibt nur Vorteile. Das muss man sich mal vorstellen. Also welche Lebenstechnik hat keine Nachteile und nur Vorteile. Also ich kenne keine andere, außer sich pflanzlich zu ernähren. Und passiert halt nicht schnell genug.
Und dein Vortrag hieß auch, glaube ich, Time is Up oder so, ne?
Der im Europaparlament, genau. Kurz vorher habe ich bei Republika auch noch einen gehalten. Genau, der ist auch noch im Netz, der ist was kürzer. Genau, der hieß anders, ja.
Und ist die Zeit denn vorbei? Also brauchen wir jetzt überhaupt noch müssen wir uns jetzt noch anstrengen überhaupt? Oder ist es wirklich durch?
Ja, das muss jeder selbst wissen, ne? Das ist wie im Krieg halt, ne? Kannst du halt auch sagen, okay, weiß ich nicht. Also es gibt jetzt, ich habe zum Beispiel Freunde und Freundinnen, die sind so stark belastet vom Ukraine-Krieg, dass sie da irgendwie so sich bedrückt fühlen. Ich kenne Menschen in anderen Regionen der Welt, die zum Beispiel sehr bedrückt davon sind, also in den hyperdiversen Ländern, also zum Beispiel Kolumbien und so, die das live miterlebt haben. Also bei denen ist das ja verzögert aufgetreten, weil die so eine extreme Artenvielfalt hatten. Meine Studierenden halt, die dann irgendwann am Anfang noch die ersten Jahre ganz normal so total mit kindlicher Begeisterung die ganzen Tiere sich angucken. Und ich sag dann auch nichts, warum sollte ich da den Miesepeter spielen? Und dann durch wirtschaftliche und die sonstigen Einwirkungen, die wir auch im Rest der Welt erleben, verschwinden die dann vor deren Augen. Das habe ich schon gesehen vor, weiß ich nicht, da habe ich studiert, also vor 30 Jahren oder habe ich schon die Weinen, also ich meine jetzt echt weinend, also das echte Weinen, also das, was Leute machen, wenn sie eine schlimme Trennung erleben oder einen ganz traurigen Film sehen. Ich habe die alle schon gesehen, überall auf der Welt, ne, von der Sowjetunion bis USA oder Russland dann später und USA. Und das hat auch keinen interessiert. Das lief in allen öffentlich-rechtlichen Sendungen, hast du die weinenden Biologen gesehen, jahrzehntelang. Und dann haben halt alle Leute gesagt, ach, das ist ja süß, mein Gott, gut, dass sich einer drum kümmert. Schön. So, und jetzt mache ich mir ein Schnitzel. Also Menschen sind halt einfach so. Ob du was unternimmst oder nicht, ist, glaube ich, eher eine Persönlichkeitsfrage. denke ich mal. Das hat aber nichts mit den wissenschaftlichen und sonstigen Bedingungen zu tun. Sieht man ja auch bei Entführungsopfern, bei Vergewaltigungsopfern im Krieg, bei Genoziden. Das sehen wir ja überall live, also unser Labor, also mein Team und ich. Das hat ja nichts mit der Umgebung zu tun, sondern mit deiner Persönlichkeit, ob du was tun willst oder nicht.
Und was ist es bei dir, dass dich, obwohl du das so ja schon wahrscheinlich realistisch, aber auch naja, ein bisschen düster auf jeden Fall einschätzt, was ist es bei dir, dass dich trotzdem dazu bringt, da weiter was zu machen?
Ich sehe das überhaupt nicht düster. Ich meine, die Welt ist, wie sie ist. Also keine Ahnung, ich habe ja, als Corona losging, meine Frau und ich den größten Erklärkanal für Corona gehabt, wo wir ohne Fremdworte die neuen wissenschaftlichen Studien vorgestellt haben, ne? 2 Jahre lang. Und ich meine, da hättest du auch düster werden können und sagen können, okay, wenn die Menschen das aus der Pest nicht gelernt haben, da gab es ja auch schon Maskengegner, kein Witz, ne? Also das ist gut schriftlich dokumentiert. Da gab es Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen, da gab es Maskengegner. Es war exakt dasselbe wie bei Corona, wirklich, und ich meine exakt, ich meine nicht in Anführungsstrichen. Und das kannst du sagen, okay, das wird jetzt diesmal genauso laufen, brauche ich nichts machen. Oder du kannst sagen, okay, wir machen halt gratis, werbefrei den größten Aufklärungskanal mit unserer Zeit, die jetzt 2 Jahre lang verbraten wird, für eine Sache, die wir halt für richtig halten. Also ob das finster ist oder nicht, finde ich, spielt überhaupt gar keine Rolle.
Und du bist ja auch politisch engagiert. Wie kommt das noch dazu? Weil das ist ja auch, ist ja auch nochmal ein extra Teil von dem, was du so machst.
Ja, gut, sagen wir mal so, da bewirkt, also auf der echten politischen Ebene passiert halt nichts, ne? Also da wird sehr viel verhandelt. Da ist es natürlich so, da würde man jetzt denken, es gibt ja auch so Mittelstandsparteien in Deutschland, die dann sagen, okay, der Markt soll das regeln, so wie ihr das bei Veganz ja auch gemacht habt, ne, was ich vorhin geschildert habe. Da habt ihr das ja quasi mittelstandstechnisch gelöst und nicht ideologisch. Und das Politische passiert später dann. Also da würde ich jetzt nichts drauf, also ich persönlich, ne, würde da jetzt nichts drum setzen. Es ist gut, die politischen Mechanismen zu verstehen, also gerade auf Europaebene finde ich das sehr wichtig, weil im Kleinen kann man sehr viel tun, da hängt es dann von dem engagierten Bürgermeister, der Bürgermeisterin und so weiter ab, ne, dass die sich so ein bisschen reinhängen. Zum Beispiel, du kannst ja sehr, sehr leicht, kannst du ja Grundstücke kaufen und da wilde Wiesen drauf machen, was zum Beispiel schon sehr, 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 sehr viel hilft. Oder du kannst Gebiete vermooren lassen, das wäre dann vielleicht eher was Regionales, da können sich dann aber auch die Landräte, Landrätinnen und so zusammentun. Also das ist eigentlich alles, da ist nur eine Frage, ob die Bock haben oder nicht. Und die Bürgerinnen und Bürger Bock haben oder nicht. Aber das klappt oft, ne? Also da sagen die Leute, okay, fuck it, wir machen das jetzt einfach, ne? So wie, das kennt man in kleinen Dörfern, schaffen wir jetzt ein paar Schwäne an für unseren Dorfteich oder nicht? Ne, da musst du jetzt nicht lange rumlabern, das machst du dann oder lässt es bleiben. Auf der Ebene, dann gibt's diese eine mittlere Strukturebene, die ist sehr interessant, die ist kaum bekannt, das sind so kleinere Förderaktionen, Fördermittel, wo dann den Bauern, Bäuerinnen und so weiter ermöglicht wird, zum Beispiel außenrum um Apfelplantagen, Birnenplantagen, eben wildes Gelände anzupflanzen, weil die sagen, das wollen wir nicht auf unserem Gelände haben, weil da müssen wir immer noch mit Insektenschutzmitteln arbeiten, es geht halt nicht anders. Das regelt dann aber die Nachfrage, zum Beispiel möchten wir auch mal Birnen und Äpfel haben, die nicht aussehen wie aus einem Manga, sondern so, wie sie wirklich aussehen. Aber das ganz große Politische, das ist für mich hauptsächlich wichtig, um die Grenzen des Möglichen zu sehen, weswegen ich halt immer nur an die einzelnen Menschen mich wende. Weil die Politik ist strukturell nicht dazu in der Lage, weil die muss verhandeln, die muss langsam sein, die muss abwägen, die muss alle mit ins Boot holen. Und die Zeit haben wir wissenschaftlich nicht mehr. Wir haben jetzt noch 2, 3 Jahre, allerhöchstens. Und da ist gerade, was auf europäische Entscheidungsfindung angeht, die denken eher so in 10-Jahres-Zeiträumen oder 5 bis 10 Jahres-Zeiträumen, die haben wir aber nicht mehr.
Aber das ist ja irgendwie eine schwierige Situation, weil es ja auch gleichzeitig auch irgendwie dieses Narrativ gibt, immer zu sagen, naja, ich als Einzelner kann eigentlich nicht so viel tun, weil es braucht einen politischen Rahmen oder es braucht eine politische Veränderung, damit wirklich was Großes passiert. Weil sozusagen, also so, weil man das Gefühl hat, man hat als Einzelner Kleiner nicht den Einfluss, den eine große politische Ebene hat. Würdest du sagen, es ist nicht so?
Ja, das ist die klassische billige Ausrede bis hin zum Lügenmärchen. Das sehen wir überall. Das machst du immer dann, wenn es dir halt scheißegal ist. Ne? Dann ist das die beste Ausrede, die du dann vor dir hertragen kannst. Dann nicken alle und sagen, ja, genau, so ist es, geht mir genauso. Dann kannst du dich wohlfühlen in deiner Scheißegal-Haltung und okay. Darüber braucht man nicht reden. Ne? Das gibt es, seit es Menschen gibt. Also das sehen wir, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, das sehen wir auch bis hin zum Genozid. da gibt es immer die Leute, die sagen, ja, ich bin so ein kleines Rädchen im System, ich kann nichts tun. Und so, ja, okay, gut, dann lass uns jetzt weiter Limo trinken. Willst du Bionade oder Fritz-Limo? Dann rede ich halt lieber darüber. Ich brauch nicht, wenn Menschen keine Lust haben und gleichgültig sind, okay, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Heiliger, der vom Himmel herabsteigt und dann dich mit Feenstaub dazu bringt, dass du einsiehst, dass dein Leben Bedeutung hat. Wenn du der Meinung bist, ich wurschtel mich halt da durch irgendwie und suche mir das bequemste Plätzchen, dann mach das halt. Das geht mich nichts an. Das ist dein Leben, da mische ich mich nicht ein.
Aber ist es wirklich eine, also du wirst es jetzt wahrscheinlich bejahen, aber ist es eine Scheißegal-Haltung, wenn man sagt, ich habe das Gefühl, ich kann keinen Einfluss nehmen? Also es hat auch was mit Frustration zu tun.
Es ist eine Lüge.
Oder nicht?
Es ist eine Lüge. Du kannst es wissenschaftlich widerlegen in deinem eigenen Leben. Du weißt selber, zum Beispiel, ich sag mal was zum Beispiel jetzt viele im Moment lächerlich finden. Du kannst einfach mit halb so viel Wasser duschen. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Du könntest sogar hingehen, indem du einfach halb so viel Wasser durch deine Dusche laufen lässt. Ja, das kostet null Aufwand, hat keinen Nachteil, nichts. Du kannst, eine Kollegin hat das in Afrika gemacht, du kannst auch mit 10 Litern Wasser duschen. Da bräuchtest du dir nur, das gibt's so im Campingzubehör, da hängst du dir so ein Ding hin, kippelst 10 Liter Wasser rein, zur völligen natürlich nicht, wenn du dir gerade die Haare färbst oder so, ja, dann wird's nicht reichen. Aber wenn du jetzt eine ganz normale Alltagsdusche...
Das kannst du dann ja auch lassen.
Ja, aber im Alltag reichend bewiesen, tausendfach, 10.000-fach bewiesen, 10 Liter, die du dir in so ein Campingding reintust. Um nur mal zwei total banale Beispiele zu sagen. Oder ja, du kannst dich halt pflanzlich ernähren. Die Angebote sind massenhaft da. Ihr habt das, also Veganz hat das meiner Meinung nach in Deutschland, im deutschsprachigen Raum entscheidend durchgesetzt durch diese mittelständisch-wirtschaftlichen Überlegungen, die ja auch viel belächelt wurden. In der Ökoszene war ja Veganz immer so wie, das sind die Kapitalisten und so. Ja, okay, dafür gibt's aber die Produkte jetzt überall und alle sind gezwungen worden, Eigenmarken zu machen und so. Ohne Veganz gäbe es das alles nicht. Da gäbe es halt dann sehr viele Öko-Kleinprodukte, aber da könnte man den Schritt, den wir jetzt machen müssen, nämlich die breite Bevölkerung komplett darauf umzustellen, wenn sie das wollte, was sie natürlich nicht will, könnte man das machen. Oder zum Beispiel Aldi ist jetzt hingegangen vor einer Woche, da haben sie zum Beispiel an palettenweise Kichererbsen und noch irgendwas Pflanzliches nochmal ermäßigt. Also da haben sie gesagt, pass auf, es ist pflanzlich, okay, plus wenn ihr eine ganze Palette davon kauft, kriegt ihr nochmal 5%. Und das wäre ja alles nicht möglich, wenn das nicht marktwirtschaftlich in Umlauf wäre. Ich meine, wer züchtet schon im Garten Kichererbsen, ja? Oder Bohnen. Selbst Bohnen züchtet ja kaum noch jemand, obwohl das kinderleicht wäre. Die kannst du ja sogar auf dem Balkon züchten. Also so gesehen, ja, es ist eine Lüge und jeder und jede weiß das auch. Ich will mich bitte nicht in diese lächerliche Diskussion rein verstricken, weil wenn du zu mir kommen würdest und sagen würdest, okay, ich habe alle Hebel, die ich habe, Energie sparen, Wasser sparen, Nahrungsmittel umstellen und so weiter, so umgesetzt, nochmal zum dritten oder vierten Mal, ohne dass ich den geringsten Nachteil davon habe, sondern nur Vorteile für die Gemeinschaft und mich entstehen. Also das hört sich ja an, als ob das glaubt man ja gar nicht, dass es sowas überhaupt auf der Erde gibt. Gibt's aber. Und solange du das nicht gemacht hast, brauchst du mir nicht ankommen und mir erzählen, ich bin zu klein. Weil dann hast du ja einfach gar nichts gemacht und willst mich nur vollheulen. Also dafür bin ich nicht zuständig. Wie gesagt, dann können wir gerne zusammen Limo trinken, über irgendwas Schönes reden, Kino, Sport, Musik, was dir gerade gefällt. Aber ich habe keinen Bock mehr, mir die faulen Ausreden anzuhören.
Also würdest du schon noch sagen, es macht einen Unterschied? Also weil das ist ja dann der Punkt, dass man sagt, wenn ich jetzt sage, ich habe das Gefühl, ich kann nichts bewirken, dann vielleicht dusche ich ja schon hier nur jeden dritten Tag oder habe Dinge umgestellt und trotzdem habe ich das Gefühl, es kann nichts bewirken, die große Politik muss was ändern. Bewirkt es denn was?
Ja, dann, das ist was anderes. Also wenn du mir beweisen, durch Messungen beweisen kannst, nicht die, ich esse nur Biofleisch-Lüge, sondern wenn du mir beweisen kannst, dass du so weit gegangen bist, wie du zum Beispiel mit einer Familie oder in deiner WG oder wo auch immer du lebst, auch wirklich gehen kannst. Also es gab ja vor ein paar Jahren diese Plastikfreie Experimente, die viele gemacht haben. Da haben ja viele gesehen, okay, das wird so viel Aufwand, dass ich das in meiner Familie so jetzt nicht durchführen kann. Da brauche ich Unterstützung durch die Industrie oder durch die Politik. Ne, das sehe ich dann ein. Dann hast du ein Jahr lang das wirklich versucht. Du hast ein Tagebuch geführt, du hast es fotografiert. Du kannst mir beweisen, dass du es gemacht hast und nicht nur rumgeschwätzt hast. Das ist ein anderes Thema. Und dann reden wir weiter. Dann kann ich sagen, okay, jetzt weiß ich aus meiner Erfahrung mit politischen Einrichtungen, du kennst halt nicht zum Beispiel die Fördereinrichtungen, wo du dann halt auch Fördergelder abrufen kannst auf Kreisebene. Da gibt es nämlich sehr, sehr viel Geld, was die Kreise und Städte abrufen können. zum Beispiel für diese Blühstreifen und für alles Mögliche. Und das nützt zum Beispiel sehr, sehr viel. Da kannst du messen, dass die Artenvielfalt sehr stark zunimmt. Dann kannst du dafür sorgen, dass es grüne Brücken gibt zwischen Bereichen, wo eben nicht Glyphosat oder sonstige Hämmer ausgebracht werden, weil die dann eh rüberwehen. Ne, wie machen wir das am besten, dass das sinnvolle grüne Brücken werden? Du kannst die Wälder, die jetzt alle sterben und verdorren und umgeknickt werden vom Sturm, kannst du natürlich auch sehr, sehr leicht in vernünftige Wälder umwandeln. Na klar, dauert das, aber Das ist eine Sache, die kannst du dieses Jahr noch machen. Die komplette Information ist vorhanden, das Geld ist vorhanden, die Infrastruktur ist vorhanden, die Wissenschaft ist vorhanden. Je nachdem, wer du jetzt gerade bist, ne? Wenn du jetzt Hausmann oder Hausfrau bist und einfach auch das gerne bist, du möchtest dich um deine Kinder, um die Wäsche und ums Kochen kümmern, weil du sagst, okay, meine Frau malocht und wir haben uns das damals so vorgestellt, dass ich dann zu Hause bleibe, meinetwegen als Heteromann. Dann kann ich dich auch gerne dahingehend beraten, was du da noch machen kannst. Ne? Kein Problem. Aber erst dann. Also solange du es noch googeln kannst und einfach nur zu faul bist, dein Leben darauf einzustellen, dass du das machst, bist du ja kein Mitstreiter und keine Mitstreiterin. Wenn du ein Mitstreiter sein willst und den Weg schon gegangen bist, dann reden wir weiter. Aber die Aussage für sich genommen, das habe ich ja vorhin schon geschildert, es hat alles keinen Sinn, dann kann ich dir ja gerne mal was über Menschen nach Sexualdelikten, Genozide, Kriege und dergleichen, mit denen wir zu tun haben, erleben. Und dann möchte ich dich nochmal hören, wie du mir ernsthaft erzählst, ich kann nichts tun. Weil die Leute sind millionenfach über sich hinausgewachsen oder Angehörige von getöteten Kindern zum Beispiel und so. Also da tut's mir leid, da kann ich jetzt dein Wortgeklingel nicht irgendwie nicht richtig einordnen. Also möchtest du jetzt, dass ich dir den Kopf streichle und sage, ja, die Welt ist so schlimm? Oder was möchtest du denn von mir? Ich kann dir nur praktische Hilfe und praktische Unterstützung geben. Mehr kann ich nicht als Wissenschaftler.
Mhm. Also dir ist eigentlich diese Haltung einfach zu faul auch, ne?
Ich würde das so sagen, das wäre ja schon eine Wertung. Mhm. Ich würde einfach nur sagen, wir wissen wissenschaftlich, welche Eingriffsspielräume wir haben auf den verschiedenen Ebenen. Ganz privat, auf Kreis, Landes, Europa, Weltebene. Weltebene ist jetzt, die interessiert uns jetzt hier nicht, natürlich beim Podcast hier, in dem wir gerade sind. Und diese Spielräume kannst du nutzen oder nicht, wie in deinem restlichen Leben. Also das kennen wir zum Beispiel aus den Hospizen. Da gibt es mittlerweile sehr viele schöne Untersuchungen, wo die Leute gefragt werden, was würden sie ändern, wenn sie eine Sache in ihrem Leben nochmal ändern könnten. Sie sterben jetzt in 10 bis 14 Tagen ganz sicher, 100% sicher. Was hätten sie da geändert? Und da kommen die überraschendsten Antworten und die also eigentlich, ich möchte sogar jetzt mal flapsig sagen, alle sind Sachen, die komplett in ihrem Lebensspielraum hatten. Die sagen also nicht, ja, wenn der Krieg nicht über mich gekommen wäre, wäre alles anders gewesen, das hörst du da gar nicht, sondern die sagen einfach, ach ja, ich habe eigentlich die Ausbildung nur gemacht, weil meine Familie, ich wäre so gerne Landwirt geworden, das ist jetzt ein echter Fall, den ich persönlich aufgenommen habe. Ich wäre so gerne Landwirt geworden. Das war die glücklichste Zeit meines Lebens. In meiner Familie sind aber alle Ärzte und Ärztinnen. Ich bin dann auch ein sehr berühmter biomedizinischer Forscher geworden und habe jetzt auch sehr viel Geld und Anerkennung bekommen. Aber ehrlich gesagt muss ich dir sagen, ich wollte immer nur Landwirt sein. Ich habe auch eine Ausbildung dazu gemacht, weil ich das mal ausprobieren wollte. Und danach haben meine Eltern halt gesagt, okay, jetzt reicht's. Jetzt durftest du mal hier 2,5 Jahre spielen und jetzt ist gut. Und diese Handlungsspielräume hat jeder Mensch. Ich meine, dann wirst du halt nicht der berühmteste Biomediziner deiner Zeit. Ja, aber dafür hast du ein glückliches Leben geführt. Ich meine, was soll das?
Ja.
Dasselbe gilt auch für deine Lebensentscheidungen, was jetzt Umwelt immer in deinem Handlungsrahmen natürlich angeht. Ne?
Ja. Und würdest du denn, also weil das klingt für mich, das ist schon so, das heißt, es gibt schon auch einfach einen Punkt, wo Kommunikation über diese, also wo ein Gespräch über diese Themen für dich auch aufhört oder beziehungsweise wo es erst anfangen kann, weil sonst bringt das gar nichts.
Ja, es ist so, ich sehe das eher als Informationssammlung. Also für mich ist das so, die Menschen sagen was und dann sage ich so, aha, okay, verstehe diese Strukturebene oder diese Geldebene oder diese psychologische oder sonstige Ebene, die könnte man mal mit einbeziehen. Wobei ich aber sagen muss, häufig ist es so, dass es eigentlich auch durch gute Angebote, also ehrlich gesagt, wie ihr das gemacht habt von Veganz, also auch durch schmerzhafte Einschnitte, zum Beispiel für die Ines und mich war das Horror, dass ihr eure Läden, also die restaurantartigen Läden zugemacht habt. Das war richtig scheiße für uns, weil wir uns für die Touren auch darauf eingestellt hatten, dass wir uns da versorgen können und so. Aber so ist das halt. Ne? Wir sind hier nicht im Rosengarten, den hat uns keiner versprochen, den legendären Rosengarten. Und Also so sehe ich das. Die Ines liefert fachliche Informationen. Also die macht pro Tag hunderte von sachlichen Rückmeldungen, teilweise auch lustig, so wie das dann je nachdem, es musst du natürlich anders machen bei TikTok als bei Facebook, ne? Das, da hast du natürlich völlig anderes Publikum als bei Insta und so weiter, als bei und so weiter. Und da macht die Ines das, da hat sie Bock zu, dass sie die Sachinformationen auf diese Kommentare gibt. Ich sammle sie eher ein und gieße dann das in den nächsten Vortrag, damit da möglichst viele Leute meinetwegen über YouTube jetzt oder auf der Konferenz, also bei der Republika war das sehr interessant in Berlin vor ein paar Wochen, wo halt die ganzen Computer-Nerds waren, die eigentlich alle auf Twitter sind. Und mit Twitter habe ich überhaupt nichts zu tun. Null. Und das war sehr interessant, da in diesem Feld mal die Mitteilungen zu betreiben. Fand ich super. Und ich gehe auch in künstlerische Umgebungen zum Beispiel, die sich für das Wissenschaftliche schon naturgemäß nicht interessieren, weil die da eine Abneigung gegen haben, weil die das dröge, langweilig und uninspiriert finden natürlich. Kann ich auch verstehen. Da muss man das natürlich dann auch anders zubereiten. Also das kann jeder machen, wie er will. Aber ich halte es nicht hauptsächlich für ein Kommunikationsproblem, sondern eher für ein Angebotsproblem. Also ich finde, man sollte das machen, was auch schon seit 50 Jahren bekannt ist. Man sollte halt die echten Umweltkosten auf die Lebensmittel umschlagen oder wie Oatly das gemacht hat, sagen, okay, show us your numbers, Industry. Und wenn du das mal schnell, das wäre ja auch gesetzlich schnell zu lösen in Europa, auf europäischer Ebene, dann würde das ganz anders aussehen, weil dann würden die Kinder kommen und würden sagen, Mama, warum kauft man das jetzt hier wie bei diesem Nutri-Score? Warum kauft man das jetzt mit dem scheiß CO2-Score? Ne? Und dann sagt die Mama halt noch fünfmal, ja, jetzt geh mal schlafen oder ja, der Papa muss halt Gulasch essen, sonst kann der die Familie nicht ernähren. Und dann sagen die Kinder natürlich nach 2 Wochen, Mama, ich habe aber in der Schule oder Papa, ich habe eine Schule gehört, man muss gar kein Gulasch essen, um die Familie zu ernähren. Und dann so, ach komm. Ne? Aber das kommt von selbst ins Rollen. Das ist überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Also das ergibt sich wirklich von selbst.
Ist denn jetzt sowas wie, ich nehme mir jetzt wirklich vor, ich dusche nur noch halb so oft. Ist das dann das Einzige, was ich gerade machen kann?
Ja, beim Duschen kommt es ja darauf an, wie du vorher geduscht hast. Ich meine, die Hälfte von jedem Abend einen exzessiven Duschorgie ist dann halt immer noch scheiße. Also, aber wenn du das so machst, dass es irgendwie messbar wird, also dass du dir mal die Daten holst und mal guckst, okay, oder das kannst du ja leicht messen, wie viel Wasser läuft in 10 Sekunden durch meine Dusche. Ich habe zum Beispiel so ein Spar-Duschkopf schon, die gibt's ja auch viel, die haben ja auch schon Hostels zum Beispiel, interessanterweise, das ist auch noch eine sehr, sehr interessante Sache, Hostels sind sehr, sehr häufig auch ganz weit vorne, weil die haben kleine Zimmer, keine Zimmerreinigung, du behältst deine Handtücher die ganze Zeit, die haben Duschwasserspar, also da kann man auch einfach mal seinen Arsch in ein Hostel bewegen, was sowas macht und nicht nur draufschreibt, wir sind ökofreundlich, sondern wirklich ökofreundlich ist, und das machen die aus wirtschaftlichen Gründen, ne? Die machen das gar nicht, weil sie jetzt gerne Bäume umarmen, da kann man sehr, sehr viel machen, auf jeden Fall, aber du musst es messen. Und du musst dich halt fragen, okay, wie viel CO2 möchte ich einsparen? Also es ist ganz klar, dass die Haupteinsparquoten im Verkehrssektor sind und im Ernährungssektor, also das nennt man landwirtschaftlicher Sektor, aber das würde ich gar nicht so nennen, also Ernährung und Verkehr, das sind die Hauptbaustellen. Und was jetzt gleichzeitig, das wissen wir seit ein paar Wochen dazu, kommt, ist eben dieses Grundwasserabpumpen weltweit. Das führt nämlich zu sehr starker Versalzung, dann hast du noch mehr Migrationsbewegungen in die Städte und das ist zwar nicht schlecht per se, aber das führt natürlich zu dann sozialen und sonstigen Schwierigkeiten, weil die Leute dann auf einmal aufeinander knallen und das in manchen Ländern halt nicht gewohnt sind, ne? Die Länder, die im Zweiten Weltkrieg das schon gewohnt waren, die können damit doch halbwegs umgehen. Aber es gibt natürlich auch Kulturen, die das jetzt überhaupt nicht gewohnt sind, das jetzt im Schnellkurs lernen müssen. Das ist ein bisschen anstrengender für die. Oder Hansestädte haben damit auch nicht so Probleme, weil die schon seit Jahrhunderten gewohnt sind, mit Menschen aus anderen Umgebungen freundlich umzugehen. Also das kannst du auf jeden Fall machen. Wie gesagt, also pflanzliche Ernährung, Verkehr, das muss ich jetzt nicht erklären. Ich meine, das hat ja sogar Greta erzählt. Ich meine, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Also das finde ich so lustig. Greta kommt nach Hause und Papa hat sich eine neue fette Karre gekauft. Also das ist halt so lustig, tragikomisch. Und ja. Natürlich kann jeder das machen. Natürlich, du kannst das komplett optimieren. Es tut mir leid, auch wenn das alle scheiße finden, das hat ja jetzt sogar eine Spitzenpolitikerin gesagt vor ein paar Wochen, natürlich kannst du auch eine kleinere Wohnung bewirtschaften. Also die Ines und ich, wir leben in einer Wohnung, die ist so klein, das ist jetzt kein Witz. Wir haben ein Labor, da wo wir jetzt gerade miteinander reden, da ist meine Bibliothek und das Labor und alles, das muss ein bisschen geräumiger sein, aber unsere private Wohnung ist so klein, dass wir noch nie jemals einen Gast dort oder eine Gästin einladen konnten, weil ohne Quatsch es keinen Platz dafür gibt. Also da könnte man sich 2 Leute aufs Bett setzen, aber da ist mein Klapprad steht da drin, und dann müsstest du das rausstellen, okay, es wäre auch kein Problem, aber weißt du, es ist so klein, dass es schon nicht mehr geht, das geht alles. Man kann halt immer sagen, das möchte ich möchte nicht auf dies und das verzichten und so, und das ist der Punkt, wo du vorher nachgefragt hast, da höre ich halt nicht mehr zu, dann sage ich so, okay, ich respektiere und akzeptiere, dass du dich nicht verändern möchtest, lass uns doch jetzt dann über deine Lieblingsband reden. Kein Problem. Ist genauso interessant für mich. Aber ich ehrlich gesagt verstehe ich die Frage nicht ganz. Also es gibt, du kannst zum Beispiel weniger Plastik verbrauchen, indem du einfach guckst, was verbraucht wirklich weniger Plastik und was ist nur eine kleine Lüge. Zum Beispiel, es gibt so Glasreiniger-Tabs und so weiter, die sind teilweise nicht so gut. Da verbrauchst du dann viel mehr davon am Ende des Tages und dann musst du dir doch neue Flaschen kaufen, weil du dir denkst, ich weiß jetzt nicht, was da drin war. Aber es gibt halt Firmen, die sich sehr durch Zahlen und Messungen darauf einstellen, das so sparsam wie möglich zu machen. Und von denen kannst du was benutzen. Das kannst du alles googeln. Also Duschwasser, Nahrungsmittel. Es gibt ja auch, du kannst es ja so weit treiben, dass du sogar im pflanzlichen Bereich, was ich mache, darauf verzichtest, also das Einzige, was noch hoch CO2-artig ist, ist Kaffee bei uns. Alles andere machen wir nicht zum Beispiel. Oder auch noch ein Beispiel, was auch jetzt alle lächerlich finden werden. Wir schmeißen niemals Lebensmittel weg. Und damit meine ich niemals. Egal warum. Da sagen auch die meisten der Hörerinnen und Hörer jetzt, ja okay, der ist halt ein Spinner. Aber geht. Wir haben noch nie ein Problem damit gehabt. Ich kann dir jedes Brot wiederbeleben. Wir frieren die Sachen notfalls ein. Da musst du natürlich auch gucken, ob das irgendwie sinnvoll ist, energetisch oder nicht. Und wenn das dann halt alle machen oder viele, klar hat das eine mega Auswirkung. Ich will nur mal an eine Sache erinnern, die vor ungefähr 15 Jahren en vogue war. Das kennen die meisten Hörerinnen und Hörer, wenn die was jünger sind, von dem Podcast vielleicht nicht mehr. Da haben dann so Greenpeace und sowas, von denen man übrigens sehr leicht vernünftigen Strom kaufen kann und nicht von den Fake-Anbietern, die nur Fake-Ökostrom kaufen. Das macht zum Beispiel auch einen sehr großen Unterschied. Die haben mal ausgerechnet, was es ausmachen würde, wenn du einfach deine Geräte mal komplett ausschaltest. Also quasi an der Sicherung oder am Hauptschaltkasten oder mit einem echten Kabel-Zwischenschalter, so heißt das, ne, wenn es dann wirklich aus ist. Und dann haben die halt ausgerechnet, könnt ihr googeln, wie viele Atomkraftwerke man da abschalten könnte, wenn man das nur in Deutschland, Österreich, Schweiz machen würde. Und da kommt mehr als ein Atomkraftwerk bei raus. Da kann man jetzt auch wieder sagen, wow, wusste ich nicht. Ja, okay, du wusstest es nicht, weil es dich halt nicht interessiert. Hör doch mal auf mit dem Geheule. Oder zum Beispiel Greenpeace-Strom habe ich seit dem ersten Tag, seit ich selber entscheiden kann, welchen Stromanbieter ich nehme, also seit ich ausgezogen bin, habe ich nur Greenpeace-Strom gehabt. Ich habe nie anderen Strom in meinem gesamten Leben gehabt. Ich habe nie einen Führerschein gemacht, nie. Also was soll das? Das ist alles überhaupt kein Problem. Und da sind wir bei den beiden Hauptträgern, wenn wir jetzt nur über CO2 reden wollen und dann über alles, was damit zusammenhängt, Artensterben und worüber wir früher schon gesprochen haben, dann hast du die beiden Hauptsäulen mitbearbeitet. Und dann kannst du wenigstens eines Tages ins Grab sinken und sagen, okay, ich habe was gemacht. Ob jetzt andere mitgemacht haben oder nicht, das ist ja jetzt nicht in meinem Handlungsspielraum. Wobei du machst einen Podcast, ich halte Vorträge, aber es ist gar nicht so wichtig. Es reicht ja schon, dass du es in deiner Familie besprichst. Ich meine, das weiß jeder, dass das so ist.
Marc, ich komme damit mal zu den Abschlussfragen. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Punkt. Und zwar habe ich einmal eine Frage aus unserer Community sozusagen, also von unseren Hörerinnen. Ich stelle dir mal diese Frage. Alex fragt, wenn du das beantworten magst, wann hast du dein erstes Tattoo bekommen?
Ich glaube mit 18 oder so. Also wir haben eins der ersten legalen Tätowierstudios Deutschlands hier oder vielleicht sogar das erste oder das zweite in Köln und da bin ich halt als Kind immer so vorbeigelaufen mit großen Augen. Fand das irgendwie interessant. Und dann bin ich da rein, vielleicht war ich auch 19 oder so, ich weiß es nicht.
Aber sozusagen, als man durfte dann.
Ach so, ja, das war früher so, dass du auch mit elterlicher Bescheinigung, also natürlich unter den Tätowierern und Tätowiererinnen selber, die waren natürlich alle schon viel früher tätowiert, aber die Kunden und Kundinnen, die wurden ganz streng erst mit 18 tätowiert, ja.
Okay, und dann habe ich noch drei Fragen, das sind so schnelle Fragen, die wir immer am Ende stellen. Und zwar ist die erste Frage, wie soll unsere Welt 2050 aussehen? In den realistischen Möglichkeiten vielleicht.
Ja gut, ich kann ja mal die realistischen, also die Tatsachen. Also wir wissen ja also seit diesem Sommer, dass wir im Hothouse sind. Also das haben wir leider verpasst, diese Abzweigung. Nicht ins Hothouse, also dieses Treibhauserdenmodell zu kommen. Wir wissen, dass wir 2050, also 2026 wird das 1,5 Grad Klimaziel am Boden sein. Das ist sicher. Also die sagen zwar 50%, aber wenn du dir die Originaldaten anguckst, siehst du, dass das nicht 50% sind, sondern mehr. Dann 2030 ist das 2 Grad Ziel am Arsch. Das heißt, 2050 werden wir möglicherweise also das 4-Grad-Ziel überschritten haben. Da sagen natürlich jetzt alle, das wird bis 2100 erst passieren, aber wenn wir die Geschwindigkeit sehen, die wir jetzt erleben, haben jetzt alle gehört, vor ein paar Tagen 10-fache Schmelzgeschwindigkeit beim West Arctic Shelf und so weiter. Also ich glaube, wer jetzt die letzten Wochen nicht komplett nur Cocktails getrunken hat im Sommer, der wird es mitgekriegt haben. Das heißt, 2050 würde ich mir wünschen, dass die Menschen das, was man jetzt interessanterweise beim 9-Euro-Ticket sieht, dass die Leute sich echt mal benehmen können und sozial sich zusammenpferchen lassen können in siedendheißen Zügen. Das wäre ja vor 3 Jahren undenkbar gewesen. Also, dass diese sozialen Dinge passieren, das würde ich mir wünschen. Also, 2050 liegen nach der neuesten Messung, also der Datenerhebung, liegen ja Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Bremen, Hamburg, Bremerhaven, die sind ja alle so weit unter Meeresspiegel, dass das technisch wahrscheinlich nicht mehr durch Deiche und so weiter zu lösen ist. Das heißt, da werden wir riesige finanzielle Katastrophen erleben, weil natürlich die Immobilien komplett ihren Wert verlieren werden, in die Leute natürlich sehr viel Geld rein investiert haben. Es wird Infrastrukturzusammenbrüche geben, die Bahnen und so weiter werden große Probleme haben durch Gleisunterspülungen, durch die Starkregen und durch die Hitze, was wir jetzt ja schon erleben, dass sie nicht richtig fahren können. Dann kommt vielleicht noch Multiresistenzprobleme dazu, dass noch viel mehr Personal ausfällt, als jetzt schon ausfällt diesen Sommer. Also ich wünsche mir, dass die Menschen quasi dieses 9-Euro-Ticket-Ding durchziehen, dass sie einsehen, wir werden zusammengepfercht auf engstem Raum Lösungen finden müssen, wie wir nicht durchdrehen, sondern überlegen, wie wir die nächsten Stunden zivilisiert, vernünftig, sozial und freundlich miteinander verbringen.
Und wenn du jetzt 3 Generationen in die Vergangenheit reisen könntest, sagen wir mal 100 Jahre, was würdest du den Menschen in der Vergangenheit sagen? Welchen Tipp würdest du ihnen geben?
Nee, gar keinen. Geht uns nichts an. Jeder Mensch, auch heute, so wie damals, wie in der Zukunft, soll machen, was er oder sie will, nur halt hinterher nicht ankommen und heulen, wenn man Scheiße gebaut hat. Das kann ich nicht leiden.
Okay, dann würde ich gerne noch einmal fragen nach deinem liebsten Familienrezept. Das ist unsere Ausstiegsfrage.
Essensrezept?
Ja.
Ja, also die Ines und ich sind ja, also auf Tour ernähren wir uns ja nur von den in den Drogeriemärkten und dergleichen, die ja auch ihr beliefert, erhältlichen Artikeln gezwungenermaßen. Also jetzt gerade auf Tour, ich war in Attendorn, da gab es kein einziges veganes Gericht in der gesamten Stadt, noch nicht mal im Bäcker. Die Bäckereiverkäuferin hat behauptet, alle Brote und Brötchen seien nicht vegan. Also daran merkt man, dass sie nicht wusste, was das ist. Ja, das haben wir ihr nicht geglaubt, aber sie hat noch keine Zutatenliste und nichts, also keine Allergenliste. Und da hatte ich zum Glück eine Reservedose rote Bohnen dabei. Die habe ich immer im Gepäck und ab und zu musste ich die aufmachen. Das war da das. Also dann würde ich einfach mal aus aktuellem Anlass sagen, eine Dose rote Bohnen. Das ist mein Lieblingsrezept.
Super. Dann danke ich dir fürs Gespräch. Ich hoffe, dass die HörerInnen da einiges mitgenommen haben. Ich fand, das war jetzt schon, hatte irgendwie guten Drive. Danke dir, dass du da warst.
Ja, danke für euer Interesse und wirklich ganz im Ernst, also ne, ohne blödes Gequatsche, die Jüngeren wissen das natürlich nicht, also wenn ihr jetzt 20 seid und das hört, aber ohne Veganz hätte das anders ausgesehen in den deutschen Supermärkten und Drogeriemärkten. Also wirklich, ohne blödes Gelaber und ohne Angeschleime, wir haben es vom ersten Moment an miterlebt und das war eine gute Erfahrung.
Fans der ersten Stunde.
Ja.
Marc Bedecke, ich danke dir sehr. Danke fürs Zuhören auch. Hört gerne in die nächsten Folgen rein und macht's gut.
Tschö. Tschüss. Dankeschön.